Nationale Währungen und der digitale Euro sind Herrschaftsinstrumente. So nennt das Finanzfachmann und Autor Benjamin Mudlack. Er hat mit der Atlas-Initiative die Initiative Freies Geld für freie Menschen gegründet, die für Bargeld und gegen den digitalen Euro eintritt. Guten Tag, Herr Mudlack.
Ja, grüß Sie. Danke für die Einladung.
Herr Mudlack, warum sehen Sie den digitalen Euro als Machtinstrument?
Also es ist per se so, dass der Wettbewerb als Entmachtungsverfahren und Entdeckungsverfahren gleichermaßen anzusehen ist. Also Wettbewerb, Entmachtung, Wettbewerb, Entdeckung. Entdeckung in der Gestalt, dass die Menschen unterschiedliche Präferenzen haben, wie sie ihre Bedürfnisse befriedigt wissen wollen. Ja, also bei Gummistiefeln oder bei Schuhen wissen wir das, da gibt es Gummistiefel. Bei Ihnen in den Bergen in Österreich gibt es Bergschuhe und so weiter. Die Menschen haben unterschiedliche Präferenzen. Aber dann stellen wir fest, in den wichtigsten Märkten der Menschheit, unter anderem beim Geld, bei der Bildung, bei der Staatsdienstleistung, bei der Rechtsprechung, da gibt es keinen Wettbewerb. Und diese Märkte, die keine mehr sind, sind zu Zwangsmonopolen geworden. Und dann sind es eben Herrschaftsinstrumente. Das ist mein großer Kritikpunkt. Und der digitale Euro würde eben dazu führen, dass es das totale Zwangsgeld wäre, weil eben alles gläsern ist, weil alles programmierbar ist, weil alles einsehbar ist, von der ersten Gummibärchentüte bis zum Sarg am Ende des Tages ist dann alles einsehbar. Und das ist natürlich etwas, was abzulehnen ist. Bargeld ist gelebte Freiheit. Und das gilt es unbedingt zu verteidigen. Also mit dieser Kampagne bohren wir letzten Endes drei Bretter an. Das erste ist relativ dünn, das Brett. Das geht um den Bargelderhalt, auch eher ein konservatives Thema. Dann die Wahlfreiheit. Das ist ohnehin das Ideal, was ich mir wünsche, dass wir eine Welt aus schadlos ablehnbaren Angeboten haben und bekommen. Und das gilt natürlich besonders für das Geld. Und das dritte, das ist das dickste Brett, das ist sehr schwer zu verstehen für viele Menschen, zumindest in der heutigen Welt. Geld ist eigentlich durch einen freiwilligen Austausch entstanden, dadurch, dass die Menschen eben miteinander getauscht haben und festgestellt haben, ja, wenn wir die freie Wahl haben, dann haben wir Gold, Silber gewählt und heute bekommen wir das Geld herrschaftsrechtlich aufgezwungen, indem es Menschen gibt, die Gesetze für uns machen und das Geld uns einfach so aufdiktieren, wie das mit dem Euro passiert ist, wie es mit den Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Eurosystems geschehen ist. Und genau auf diese herrschaftliche Rechtsetzung würde auch der digitale Euro in unsere Welt kommen. Ja, und alles, was einem aufgezwungen wird, aufgezwungenes Recht, ist mir nicht recht, also ist es Unrecht letzten Endes. Und das ist das dickste Brett, das ist am schwierigsten zu verstehen, weil die Menschen eben es gewohnt sind, dass es da irgendeine Stelle gibt, die Recht schafft. Aber Recht wird eigentlich gefunden, indem sich Menschen, so wie wir hier, freiwillig vereinbaren, vertragen, Vertrag von Vertragen und indem sie miteinander kooperieren, nicht aufgezwungen. Und das ist ein großer Kritikpunkt. Und ich hoffe, dass es immer mehr Menschen verstehen und dass diese Informationskampagne ein großer Erfolg wird.
Der Staat rechtfertigt seine Hoheit über das Geld praktisch damit, dass er besser wüsste, wie die Wirtschaft zu funktionieren habe. Ist das so und kann man Wirtschaft wirklich, zumindest zu einem gewissen Grad, vorausplanen oder wird jede Art Planwirtschaft zu einem Misserfolg?
Ja, da sind Sie bei einem richtig wichtigen Punkt angekommen. Und zwar gibt es verschiedene ökonomische Lehren. Auf der einen Seite haben wir die mathematische Ökonomie. Die geht davon aus, man könne ein historisches Ereignis irgendwie beobachten, dann mathematisch modellieren und dann Handlungsanreize für die Zukunft ableiten. So funktioniert die herkömmliche mathematische Ökonomie. Und dann haben wir auf der anderen Seite die österreichische Schule. Und die geht davon aus, dass wir Menschen frei agieren, dass wir frei handeln, dass wir freie Individuen sind, die eben dynamisch interagieren und die subjektiv ihre Ziele auswählen und diese Ziele eben mit subjektiv gewählten Mitteln erreichen. Und da sehen Sie schon, dass das kompliziert ist, so etwas vorauszuplanen. Und daran scheitert die Planwirtschaft letzten Endes auch, dass die Informationen fehlen, dass der zentrale Planer nicht weiß, was die Menschen wünschen. Und was passiert dann? Dann kommt es zu einem Mangel in einzelnen Märkten und in anderen Märkten kommt es zum Überfluss. Ludwig von Mises, Österreicher oder Vertreter der österreichischen Schule der Nationalökonomie, eigentlich der zentrale Vertreter, hat 1919 bereits herausgearbeitet, dass die Planwirtschaft am Kalkulationsproblem und am Wissensproblem scheitert, weil eben die Planwirtschaft oder generell jede staatliche Aktivität keinerlei Preismechanismen hat. Und wenn Sie keine Preismechanismen haben, dann wissen Sie nicht, welches Gut knapp ist und welches weniger knapp ist. Und das sehen Sie an den Preisentwicklungen. Wenn ein Gut im Preis steigt, dann wissen Sie, dieses Gut wird knapper. Und das sendet dann den Anreiz aus an die Unternehmen. Die sehen das. Sie sehen, oh, hoher Preis. Erstmal wunderbar. lockt eine hohe Gewinnmarge. Ja, und dann weiten sie ihr Angebot aus, neue Player kommen auf den Markt. Und so funktioniert die unsichtbare Hand des Marktes, dass man eben sieht, das Gut ist knapp. Und andersrum, ein fallender Preisverlauf, der zeigt, dieses Gut ist im Überfluss vorhanden. Und das macht keinen Sinn, es zu produzieren. Und so richten die Menschen oder die Unternehmen richten halt auf Basis dieser freien Preise, die sich entwickeln. Und die freien Preise entwickeln sich im Übrigen so, dass wir jeden Tag mit den Zetteln, die wir abgeben, mit den Scheinen, dass wir abstimmen über das, über die Güter, die gebraucht werden und die nicht gebraucht werden. Ganz einfach. Und auf der Basis entstehen dann Preisverläufe. Und durch die Preisverläufe wissen die Unternehmen, was knapp ist und was nicht knapp ist. Und wenn sie das eben nicht haben, ja, dann haben sie eine Wirtschaft im Blindflug. Und das haben wir heute, wo wir eben Staatsquoten von über 50% haben. Bei einer Staatsquote von über 50% wissen wir, dass mehr als die Hälfte der Ressourcen durch zentrale Planer verwaltet werden und nicht mehr über freie Preismechanismen. Und dann kommt es eben zu dem, was wir erleben, zum Mangel, zum Überfluss und vor allem zur Ressourcenverschwendung. Ja, die Umweltaktivisten sprechen diesen Punkt nie an, aber das ist so. Und manchmal frage ich mich, ich wohne ja hier in Deutschland, wir hatten diesen Systemwettbewerb, freiere Marktwirtschaft im Westen und Planwirtschaft im Osten. Und da hat man ja gesehen, welches System funktioniert und welches nicht. Diesen Umstand scheinen die Menschen verlernt zu haben. Ja, wir brauchen freie Preise, wir brauchen eine freie Marktwirtschaft und keine Planwirtschaft. Und natürlich könnte man mit dem digitalen Euro die Präferenzen der Menschen und alles Mögliche könnte man planen. Ja, das ist also der feuchte Traum der Planwirtschaftler, dieser digitale Euro. Und damit könnte man natürlich die Präferenzen der Menschen unterdrücken, ja, indem man alles Mögliche zuteilt. Und deswegen ist es auch kein Zufall, dass der Planwirtschaft irgendwann ein totales Geld folgt. Ja, ich bin ein bisschen lang geworden in der Antwort, aber es war mir sehr wichtig, diese Preismechanismen zu verdeutlichen. Und dass es eben Ludwig von Mises war, der 1919 bereits in der Theorie nachwies, was in der Praxis später passierte, dass eben die Planwirtschaft aufgrund des Kalkulations- und Informationsproblems aufgrund der Anmaßung von Wissen zum Scheitern verurteilt ist.
Damit die Bürger frei wären, müsse der Staat die Macht über das Geld abgeben. Sie schlagen vor, dass sich die Menschen selbst aussuchen können, womit bzw. mit welchem Geld sie handeln wollen. Wie soll das in der Praxis aussehen?
Ja, wissen Sie, früher war das ja so, dass die Menschen Gold und Silber getauscht haben. Das war klar, das war fair, aber da kam es natürlich auch zu Umständen, die weniger erfreulich waren, dass eben einzelne Münzherren den Edelmetallgehalt herabgesetzt haben. Sie haben also Stoffe beigemischt, die schlecht waren, beziehungsweise nicht, also der Edelmetallgehalt wurde halt reduziert. Und wir hatten in Deutschland 600 Münzprägestätten zu Zeiten des Mittelalters. Das heißt, in dieser Zeit konnte man tatsächlich ausweichen. Das war möglich, ja. Und dann irgendwann kamen die Zentralbanken und dann hat man Gold auf der Aktivseite, Silber auf der Aktivseite der Bilanz gehabt und auf der Passivseite die Verbriefung. Da hat man also Anrechtsscheine auf Gold miteinander getauscht. Und heute tauschen wir Schulden. Ja, wir haben Schuldzettel und auf der Aktivseite der Geschäftsbanken und der Zentralbanken sind Schulden, Forderungen gegen Sie und gegen mich. Das heißt, das Geld, was wir heute tauschen, hängt von der Werthaltigkeit der Schulden ab. Das ist das, was wir heute erleben, ja, dass wir Schulden tauschen und dass das völlig verrückt ist. Und wie könnte das in der Praxis aussehen? Ein Beispiel haben wir in Schottland erlebt und da gab es eine Zeit des Free Bankings von 1716 bis 1845. Und da gab es eben freie Bankanbieter, freie Geldanbieter, so wie Sie und ich, die daran teilnehmen durften. Aber die haben sich gegenseitig dazu verpflichtet, gegen die Zettel, also wenn ich die Zettel ausgebe, dann kommen die Halter der Zettel zu Ihnen und sagen, okay, ich möchte dafür jetzt Basisgeld. Das war Gold und Silber. Dann haben Sie Basisgeld herausgegeben, also Gold und Silber. Und Sie sind dann zu mir gegangen und haben gesagt, ich möchte jetzt mein Gold und Silber zurück. I want my money back sozusagen. Und dann sehen Sie schon, anhand dieser Verpflichtung sehen Sie, dass dieser positive Anreiz gegeben ist, dass irgendwann mein Keller leer ist. Ja? Und dann kann ich keine Zettel mehr ausgeben. Das heißt, da haben Sie ein Regulativ automatisch. Der nächste Punkt war, dass diese Banken, diese freien Banken, dass die mit ihrem Privatvermögen gehaftet haben. Auch das diszipliniert natürlich. Diese Haftungsprinzipien haben Sie heute nicht, weder in der Politik noch bei den Banken. Und wenn wir diese Zeit nochmal uns ansehen, von 1716 bis 1845 und haben in Schottland dieses freie Banking gehabt und in England hatten wir die Bank von England, eine Zentralbank, die reguliert war. Wir hatten viel mehr Bankpleiten in England und nur 2 bis 3 große Bankpleiten in diesen 130 Jahren. Dann hatten wir eine Teuerung in England, die durchaus exorbitant war, vor allem in Kriegszeiten. In Schottland hingegen kaum Teuerung bis gar nicht. Zinsen waren deutlich niedriger in Schottland und in England entsprechend höher. Das Wirtschaftswachstum war in Schottland dynamischer als in England. Und in England gab es ja, 1797, 1810, 1825 und 1836 große Krisen und in Schottland nur eine. Das heißt also, dieser freie Markt hat geholfen und es gab es auch in Deutschland und in Deutschland gab es die 600 Münzprägestätten. Der entscheidende Punkt ist, dass Schulden und Guthaben in der harten Währung gerechnet wurden und nicht in der weichen. Und genau das ist der Punkt Entdeckungsverfahren und Entmachtung, wie ich es eingangs schon sagte.
Die Wahlfreiheit beim Geld würde dann praktisch zum Ende des Staates in dieser Form führen. Können sich die Menschen ein Leben ohne starken Staat überhaupt vorstellen? Was denken Sie, wären Sie dazu bereit?
Ja, also so wie sie heute geprägt sind, glaube ich nicht, dass die Menschen sich das so vorstellen können, weil der Staat fester Bestandteil ihres Weltbildes ist. Und das Weltbild ist zusammengesetzt. Wir Menschen werden geboren und wir kommen als unbeschriebene Festplatte sozusagen auf die Welt. Und dann werden wir geprägt von den Eltern, dann vom Kindergarten, von der Schule. Und da ist der Staat natürlich fester Bestandteil. Aber was ist der Staat überhaupt? Der Staat regelt unser Gemeinleben, unser Gemeinwohl, so könnte man das vielleicht sagen. Er ist dafür da, uns vor äußeren und inneren Feinden zu schützen. Das heißt, wenn bei mir eingestiegen wird, da ist eigentlich der Staat für verantwortlich. Ist er in Wahrheit aber heute nicht, ja. Eine Versicherung wird das dann ausgleichen. Und es könnte ja zum Beispiel auch private Dienstleister geben, die könnte ich dann immerhin in Regress nehmen, könnte sagen, du hast deinen Vertrag nicht eingehalten, die innere Sicherheit war nicht erfüllt, die sind bei mir ja eingestiegen. Und wenn wir uns diese minimalstaatlichen Positionen ansehen, innere, äußere Sicherheit, Schutz der Eigentumsrechte, das sind die zentralen Staatsaufgaben eigentlich. Dann hat sich der Staat heute, wie wir ihn kennen, komplett davon entfernt. Und die eigentliche Definition des Staates ist halt, dass er ein territorialer Zwangsmonopolist ist mit der Letztentscheidungsmacht auf seinem Gebiet, wo er eben unterwegs ist. Und wenn wir mit dem Staat in Streitigkeiten geraten, dann stellt er die Richter und Staatsanwälte. Da ist ein Interessenskonflikt. Und dieses Zwangsmonopol per se ist ein Problem. Deswegen glaube ich auch nicht, dass der Staat so jetzt verschwinden würde. Was ich aber glaube, ist, dass wir nonzentralistische Strukturen erleben würden, ähnlich wie wir das früher in der Schweiz auch kannten. Ja, dass man nonzentralistisch vor Ort das Gemeinwohl regelt oder das gemeinschaftliche Zusammenleben dort, wo man ist. Dass man nicht nur, also jetzt setzen Sie sich ins Auto, permanent haben Sie Politik, ja, beim Fußball, überall wird über Politik gesprochen. Damals hatte man einmal im Jahr, hat man sich getroffen am Marktplatz, um das Gemeinwohl zu regeln. Und man hat es auch nicht im Mehrheitsprinzip gemacht. Ja, wenn drei über einen vierten verfügen und den irgendwie ausrauben, dann ist das eine demokratische Mehrheitsentscheidung. Das ist höchst problematisch. Deswegen bin ich auch eher für ein Konsensverfahren, was eben meine Eigentumsrechte nicht verletzt. Und das hat man eben damals gemacht, dass man sich da am Marktplatz getroffen hat und die Entscheidung im Konsensverfahren getroffen hat. Das heißt, man hat erst alle Bedenken ausgeräumt und dann galt eine Entscheidung als getroffen. Und das führt automatisch zu einer Dezentralisierung, zu einem nonzentralistischen Gemeinwesen. Und heute haben wir genau das Gegenteil. Von Berlin, Brüssel versucht man hier in unsere Regionen hinein zu regieren. Aber überall sind die Präferenzen der Menschen anders. Überall sind andere Herausforderungen. Das heißt, dieser Zentralismus ist eigentlich zum Scheitern verurteilt. Und die Menschheitsgeschichte ist auch aus meiner Sicht geprägt von Zyklen, die sich immer abwechseln. Nonzentralistische Phasen mit zentralistischen Phasen. Und jetzt wird es aktuell sehr, sehr zentralistisch und irgendwann könnte es wieder nonzentralistischer werden, wenn die Menschen eben sehen, dass der Staat Versprechungen abgegeben hat, die nicht funktioniert haben. Und Freiheit heißt Verantwortungsübernahme für jeden einzelnen Lebensbereich. Und heute ist es so, dass die Menschen alle Lebensrisiken, Krankenversicherung, Rentenversicherung und so weiter, alles haben die an den Staat und zentrale Planer übertragen. Und das wird eines Tages jetzt problematisch. Das erleben wir. Deswegen glaube ich, dass wir eben eine neue Epoche der Aufklärung brauchen und dieses Zeitalter, was wir heute erleben, das gegenaufklärerische Zeitalter, verlassen sollten. Und dann sind die Menschen auch in der Lage, ja, ihr Leben selber in die Hand zu nehmen und eben nicht auf zentrale Planer oder vermeintliche weise Führer zu vertrauen.
Kommen wir zum Thema Ungleichverteilung des Geldes. Spätestens nach 2-3 Generationen dürfte folgendes Phänomen auftreten. Der Großteil des Geldes befindet sich in den Händen weniger und es kommt zu Unzufriedenheit und Aufruhr. Wie ließe sich dieses Problem lösen?
Also wissen Sie, Geld ist dazu da, Geld ist das Mittel, um unsere Ziele zu erreichen, indem wir eben das Gut Geld gegen andere Güter tauschen. Und das große Problem in der heutigen Zeit, in der Geld durch Kreditvergabe entsteht, ist der Punkt, dass die Erstempfänger des Geldes profitieren zulasten der Letztempfänger. Ja, und das führt dann dazu, dass diese Ungleichverteilung in die Welt gesetzt wird. Deswegen spreche ich mich für eine konstante Geldmenge aus. Ja, da wäre das nicht der Fall. Weil diejenigen, die heute nah am Staat sitzen und von der Geldverteilung, von der das neu geschöpfte Geld zuerst bekommen, beispielsweise aktuell die Rüstungsgüterunternehmen, die können günstig einkaufen, weil die Preise noch günstig sind. Dann kommt es im Zuge der Geldmengenausdehnung, kommt es zu immer höheren Preisen und erst am Ende steigen die Beamten, die Pensionen, die Angestelltengehälter und so weiter. Dieser Umverteilungseffekt, der sollte aus der Welt geschaffen werden, indem wir eben eine konstante Geldmenge haben. Weil nur so können wir dann auch rechnen. Ja? Also wenn Sie sich vorstellen, ein Kilo ist ein Kilo oder ein Liter ist ein Liter. Wenn jetzt ein Koch einen Zögling hat und den möchte er Rezepte weitergeben, dann weiß er genau, ich kann mich auf diese Einheiten verlassen. Ansonsten ist das Rezept verwässert oder versalzen, wenn er sich nicht drauf verlassen könnte. Und das Gleiche, was für den Koch das Rezept ist, das ist für den Kaufmann die Geldrechnung. Und wir haben heute die Euro-Geldmenge, die sich vervierfacht hat, fast seit 1999. Da kann man eben nicht mehr rechnen. Ein Euro von 1999 hat heute einen rein quantitativen Tauschwert von 25 Cent. Ja, also da können Sie nicht mehr rechnen. Genau das Phänomen, was ich schon zu Ludwig von Mises ausführte, dass wir eben ein Kalkulationsproblem haben in der Planwirtschaft. Das haben wir eben auch hier in der heutigen Zeit, in der wir eine Geldplanwirtschaft haben. Und dann würde es diese Umverteilung nicht in dem Maße geben, ja, weil Geld eben ein Allokationsmechanismus ist und wenn Geld aus dem Nichts vermehrbar ist, dann kommen sie auch an alle möglichen Güter und dann führt es dazu, dass diese Fehlallokation stattfindet. Ich kann es auch noch mal an einem Beispiel deutlich machen. Die Zentralbankbilanz der USA hat sich von 1987 bis 2020 vervierzigfacht. Das Vermögen von Warren Buffett, ich gönne ihm alles, was er hat, hat sich auch vervierzigfacht. Aber die kaufkraftbereinigten Einkommen in den USA sind ungefähr gleich geblieben. Und da sehen Sie, wie es funktioniert. Ja, diejenigen, die leisten, die auf deren Schultern findet das statt und es wird oben in die Spekulationskreisläufe wird es umverteilt. Ja, ein durchschnittlicher Arbeitnehmer in Deutschland muss heute 7-mal so lange für eine Unze Gold arbeiten als 1999. Also all diese Dinge wären dann passé, wenn es diesen Wettbewerb geben würde, der ein disziplinierender Faktor ist. Und dann würde auch das Geld, was schlecht ist, nämlich das staatliche Geld, nicht mehr nachgefragt werden. Also Wenn ich Sie sehe, Sie werden vernünftige Schuhe haben. Ja, wenn Sie Schuhe hätten, die permanent die Hacke verlieren würden, dann würden Sie diese Schuhe nicht mehr nachfragen. Und so wäre es beim Geld auch. Schlechtes Geld würde genauso wie schlechte Schuhe nicht mehr nachgefragt werden und würde vom Markt verschwinden. Und da müssen wir hin.
Stichwort Management und Moral. Ein Topmanager von Zalando soll laut Wirtschaftswoche beim Rüstungsunternehmen Stark nun die Massenproduktion der Drohnensysteme hochfahren. Für Wirtschaftsprofis spielt es anscheinend keine Rolle, ob sie Bekleidung oder Waffen verkaufen. Dient das wirklich den Menschen oder braucht es auch hier einen Neuanfang?
Ja, wenn wir uns als Ökonomen der österreichischen Schule sehen, dann versuchen wir menschliches Handeln zu verstehen, was sehr, sehr schwierig ist. Und wenn man menschliches Handeln verstehen möchte, dann sollte man sich die Anreize ansehen, die geboten werden. Ja, und wenn wir eine Staatsquote haben von über 50%, dann wissen wir, jeder zweite Euro wird durch staatliche Planer allokiert, verteilt, verwaltet. Also werden auch die Hälfte der Ressourcen durch den Staat verwaltet. Und genau hier kommen wir jetzt zum nächsten Punkt, nämlich zur Rüstungsgüterproduktion. Wenn staatliche Entscheider festlegen, wir fahren das jetzt hoch, dann ist der Anreiz da, sich in diesen Bereichen zu engagieren, ja, weil da eben hohe Margen lohnen. Und weil klar ist, das wird durchgeführt, wir haben Kriegswirtschaft, in die Richtung geht es ja nun mal, dann wird alles getan, um das auszubauen. Und natürlich versucht ein Manager, die Menschen sind da wie Sie und ich ganz einfach gestrickt. Wir versuchen halt erstmal unsere eigene Haut zu sichern und ins Trockene zu bringen. Und dementsprechend geht es damit einher, dass die Menschen eben dann diesen Anreizen folgen und die ihre Skills, ihre Fähigkeiten, die sie erworben haben, dann dem Staat zu Diensten machen. Ja, das war immer so und das wird leider auch immer so sein. Aber letzten Endes ist es natürlich auch wichtig, dass wir wieder an unseren Werten arbeiten. Auch das sollte klar sein. Und ein Wert ist natürlich das Nicht-Aggressionsprinzip, ja, dass wir initiierende Gewalt gegen andere Menschen ablehnen. Dass wir schauen, handelt es sich um eine freundliche Handlung oder um eine feindliche? Ja, und wenn ich angegriffen wäre, dann darf ich mich natürlich wehren. Ja, dann ist das Verteidigung. Aber initiierende Gewalt ist abzulehnen. Und es ist natürlich auch abzulehnen, dass Kriege gegeneinander geführt werden. Und auch da nochmal Ludwig von Mises, der gesagt hat, also wenn man Krieg einschränken oder abschaffen möchte, dann muss man den Einfluss des Staates auf ein Minimum reduzieren. Und eine Staatsquote von 50% ist genau das Gegenteil. Und das ist das große Problem.
Am Silbermarkt hat zuletzt der Ausfall der Terminbörse Comex für Furore gesorgt. Einige meinten gar, dass damit das Ende der Preismanipulation durch Derivate, also Geschäfte nur auf dem Papier, eingeläutet wurde. Welche Auswirkungen haben Spekulationen in der Wirtschaft und inwieweit sind sie kontraproduktiv für eine freie Wirtschaft?
Ja, kontraproduktiv sind sie vor allem dann, wenn es eben gehebelt stattfindet, so wie das im Bereich der Terminmärkte natürlich stattfindet. Und das ist auch ein Fiat-Geld-Problem, wenn man nämlich, weil die Differenz, wenn Sie nur 1 Euro einsetzen müssen, um 100 Euro zu bewegen, dann kommen die 99 irgendwo her. Ja, und das liegt eben auch am Geldsystem. Das ist ein Fiat-Geld-Problem, was wir da haben. Und natürlich ist es auch ein wertebasiertes Problem, wenn Sie eben deutlich mehr Papiersilber ausgeben oder Papiergold, als es tatsächlich physisch gibt, dann ist das Betrug. Also das ist ein Riesenproblem natürlich. Und in der heutigen Zeit, in der der Derivatemarkt 10-mal so groß ist wie die eigentliche Realwirtschaft, wenn sich das überhaupt irgendwie ermitteln lässt, aber das sind die Relationen, dann ist das natürlich eine, dann hat das atomaren Sprengstoff das ganze Thema, ja. Und dann führt es eben dazu, dass wir diese Manipulationen bekommen. Und das ist natürlich abzulehnen. Aber wie gesagt, aus meiner Sicht ist es eben auch ein Fiat-Geldphänomen. Und der nächste Punkt, Stichwort manipulierte Wirtschaft. Wir haben das 2007, 2008 erlebt. Wir haben das zu Zeiten der Euro-Krise erlebt, als man eben die Fehlspekulation herausgekauft hat. Das heißt, der größte Manipulateur, das ist der Staat. Ja, und auch da nochmal zurückgehend auf dieses Thema Kriegswirtschaft. Wenn der Staat Krieg führt, dann erklärt er nicht nur einem äußeren Feind den Krieg, sondern auch den Menschen, die in dem Land leben. Warum ist das so? Weil er die Persönlichkeitsrechte mehr oder weniger abschafft und weil er dann auch die Eigentumsrechte abschafft. Ja, das heißt, mit dem Kriegszustand haben sie keine Eigentumsrechte mehr und der Staat bekommt, oder staatliche Entscheider, bekommen Zugriff auf sämtliche Ressourcen, auf Häuser, auf Guthaben, auf Gold und Silber und Co. Ja, und leider laufen wir überall in diese Richtung. Aber ich sage mal, was diese, das war ja Ihre eigentliche Frage, die Spekulation am Silbermarkt, da ist natürlich auch viel hypothetisches Geschwätz dabei. Ja, also mir fehlen da auch die Informationen, um das zu 100% beurteilen zu können. Aber wenn wir kein verlässliches Geld haben, Geld, was durch Kreditvergabe ins Unermessliche ausgedehnt werden kann. Und wenn wir eine zentrale Geldplanstelle haben, die den Zins irgendwie herbeifabuliert mittels mathematischer Modellierung, dann ist klar, dass es zu komischen Entwicklungen kommt. Und insofern appelliere ich da, nicht nur über die Symptome zu sprechen, dass da am Silbermarkt verrückte Dinge passieren, sondern auch über die Ursachen zu sprechen, nämlich, dass der Zins einfach so festgelegt wird, heruntermanipuliert wird und das Geld eben ja durch Kreditvergabe überhaupt keine Rolle mehr zu spielen scheint. Und das ist ein Problem.
Können Sie noch mal zusammenfassen, wie stellen Sie sich eine freie, unmanipulierte Wirtschaft vor?
Ich stelle mir eine freie Wirtschaft so vor, dass absolute Konsumentensouveränität herrscht und absolute Produzentensouveränität. Das heißt, eine Welt aus schadlos ablehnbaren Angeboten. Dass ich also alles nachfragen möchte, was ich möchte, dass ich nicht, also die Menschen freuen sich, alle 4 Jahre können sie zur Wahl gehen, aber entscheidend ist doch, dass ich jeden Moment die Wahl habe. Und wenn ich mir das anschaue, mein Haus hier, die Gasheizung, ja, die darf ich nicht mehr verwenden. Und die dürfen nicht mehr produziert werden, die Gasheizung. Da sehen wir, dass wir genau dieses Problem haben. Also ich wünsche mir im Grunde eine Welt, in der sich alles so ordnet auf Basis des Nachfrageverhaltens der Menschen. Ich spreche da auch immer gerne von der Präferenzanmaßung. Ich würde jetzt auch nicht mein Geld allen Menschen aufzwingen wollen. Nein, ich würde auch nicht den Menschen das aufzwingen wollen, was ich als die richtige Form des gemeinschaftlichen Zusammenlebens, also als Staat bekannt, das würde ich auch nicht den Menschen aufzwingen, sondern ich würde mir wünschen, dass im konkurrenzwirtschaftlichen Umfeld die besten Angebote für die Menschen entstehen. Und dass die Anbieter, die Unternehmen eben genau gucken und das produzieren, was die Menschen wünschen. Dass sie ihre Angebote an den Bedürfnissen der Menschen ausrichten. Das ist das Entscheidende. Aber das muss erstmal Klick machen in den Köpfen, weil die Menschen meinen, ja, die Bildung, die muss vom Staat kommen. Das Geld muss vom Staat kommen. Es muss irgendjemanden geben, der Recht setzt. Nein, Recht wird gefunden, indem Menschen sich vereinbaren, vertragen und dann ergeben sich daraus gewisse Normen und nicht formalistisch heute durch einen Verwaltungsakt. So kommt Recht eigentlich nicht in die Welt. Das ist ein jüngeres Phänomen der heutigen Zentralstaaten, die ja auch noch nicht so alt sind, auch erst ein paar hundert Jahre alt. Also wir haben da viel Arbeit vor uns, aber ich bin dankbar, dass Sie diese tollen Fragen stellen und wirklich, dass wir diese Sachen so mal anschauen. sprechen können. Und letzten Endes haben wir in diesen paar Minuten auch nur die Möglichkeit, eine Impulsgeberschaft sozusagen wahrzunehmen und dass die Menschen dann selber feststellen, wow, mein bisheriges Weltbild ist irgendwie so ein Fall für sich, vielleicht sollte ich das mal hinterfragen. Und da bin ich bei Kant. Es geht eben nur, dass die Menschen sich aufklären, wenn sie selber die Notwendigkeit erkennen, dass ihr bestehendes Weltbild irgendwie problematisch wird. Und dann beschäftigen sie sich damit und lesen dann eben diese dicken Bücher und alles Mögliche. Aber die nächsten Meter müssen die Menschen geben, das selber gehen. Das können wir hier nicht in diesen paar Minuten in Gänze erklären. Und sie haben hier komplexe Fragen gestellt, wo ich alleine auf eine Frage eine halbe Stunde antworten könnte. Ich bin dankbar dafür, aber es können leider nur kleine Impulsantworten sein. Und ich bitte das auch zu entschuldigen, dass das ein oder andere dann natürlich nicht so vollständig sein kann, wie ich das gerne hätte.
Ja, kommen wir dann zur letzten Frage. Innerhalb weniger Tage hat der Euro massiv an Wert verloren. Hat der Euro noch eine Zukunft und welche alternativen Systeme könnten künftig realistisch sein?
Also die alternativen Systeme ist eben die Wahlfreiheit, ja, das freie Marktgeld, freies Geld für freie Menschen, so wie wir das auch hier in unserer Broschüre fordern. Und der Euro ist für die Menschen, ist er gescheitert. Das muss man einfach so sagen. Die Euro-Geldmenge wurde um den Faktor 4 ausgedehnt. Seit 1999 im gleichen Zeitraum ist Gold um den Faktor 15 gestiegen. Das heißt, die Goldkaufkraft ist um 93% eingebrochen. Und ich meine, ich sehe, wie sie reagieren, also so richtig zufrieden sehen sie damit nicht aus. Ja, der Euro ist eben gescheitert und man kann lange darüber fabulieren, wie lange man das ganze System am Laufen halten kann. Und ich gehe auch davon aus, dass man mit dem digitalen Euro diesem sowieso schon maroden System noch eine längere Haltbarkeit verleihen könnte. Deswegen warne ich auch vor dem digitalen Euro, weil so die Eigentumsrechte immer mehr in Gefahr gelten. Und das, was Sie hier sehen, das sind die grauen Herren der EZB, das sind die Zeitdiebe, die den Menschen Zeit stehlen, indem Geld leistungslos einfach so per Buchungssatz geschaffen wird. Und das führt dazu, dass die Menschen 7-mal so lange für eine Unze Gold arbeiten müssen, als es 1999 der Fall war, also ein durchschnittlicher Arbeitnehmer in Deutschland. Es wird leistungslos geschaffen und die Menschen müssen es später mit entwerteter Arbeit zurückerwirtschaften. So funktioniert dieser Mechanismus und es ist nicht nur beim Geld so, dass Zeit gestohlen wird. Auch die Bürokratie und Regulierung stiehlt den Menschen Zeit und natürlich auch hohe Steuern. Also kurz und gut, für mich ist der Euro gescheitert, für die Menschen ist er gescheitert. Er ist schon deshalb gescheitert, weil er eben kein schadlos ablehnbares Angebot ist, sondern ein Zwangsmonopol. Und wir sehen das jetzt in Frankreich, wo wir eine unglaubliche Staatsdefizitkrise haben. Das wird 2026 sehr spannend und auch Deutschland ist gnadenlos überschuldet. Wir haben 60-70% von der Wirtschaftsleistung, die an offizieller Staatsverschuldung veröffentlicht werden. Aber die sogenannte implizite Staatsverschuldung, das ist die Verschuldung, die der Staat veröffentlichen müsste. Wenn der Staat so bilanzieren würde, wie er es in Unternehmen vorschreibt, dann liegen wir bei 450%. 450%, 19.500 Milliarden ist die Verschuldung in Deutschland, wenn der Staat so bilanziert, wie er es in Unternehmen vorschreibt. Und wenn wir das sehen, wie das in der Eurozone ist, ja, dann führt es leider zu einem Ausbeutungswettbewerb und zu einem Schuldensumpf. Und da stehen wir jetzt. Und das geht eben zulasten der Menschen, die merken, dass eben ihre Arbeitseinkommen immer mehr an Kaufkraft verlieren. Und das manifestiert sich darin, dass sie eben 7-mal so lange für eine Unze Gold arbeiten müssen, als das 1999 der Fall war. Deswegen hoffe ich, dass immer mehr Menschen das verstehen und das ist leider auch der Umstand, dass die Menschen langsam aber sicher an diese Herdplatte fassen. Ich habe seit Jahren spreche ich davon, dass die Herdplatte heiß ist und jetzt fassen sie langsam dran und dann stellen sie fest, okay, das ist vielleicht doch alles nicht so passend und wir müssen uns neuen Lösungen zuwenden und das ist eben die Wahlfreiheit. Punkt aus Ende.
Herr Mutlak, herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.